Guten Morgen, liebe Geschwister hier in Haiger. Ich habe mich sehr auf euch gefreut und den letzten Besuch, der ist schon über drei Jahre her, noch in sehr guter Erinnerung. Und den einen und die andere treffe ich ja auch unter dem Jahr immer mal wieder in anderen Bezügen. Herzliche Grüße vom Christusforum Deutschland, deinem Gemeindeverband, deiner Gemeindefamilie. Wir sehen gleich hier in der Präsentation, wir sind ja zusammen mit einem Zwei-Jahres-Thema unterwegs, dich schickt der Himmel. Und das ist eine Redewendung, die wir manchmal selber benutzen oder auch einem anderen zusprechen, wenn jemand genau im richtigen Moment am richtigen Ort ist, dann sagen wir, dich schickt der Himmel. Und ich habe mich gefreut, ihr habt euch dieses Predigtthema, dieses Gleichnis ja gewünscht. Ihr seid in einer Reihe und ich glieder mich da gerne ein und es passt irgendwie auch so gut in verschiedenen Facetten zu diesem Jahresthema. Dich schickt der Himmel. Ich möchte euch, bevor wir in Gottes gutes Wort eintauchen, noch zwei, drei Dinge ans Herz legen, euch einladen, nachher am Ausgang draußen im Foyer am Roll-up von Christusforum vorbeizukommen und vielleicht das ein oder andere auch mitzunehmen. David Kröker, den ihr sehr gut kennt, der hat eine Aktion aufgelegt und der Präsenter geht doch. Der hat eine Aktion aufgelegt, eine evangelistische Aktion, weil das sein Herz ist, der Nächste, bitte. Und wir sind zusammen mit diesem Armbändchen unterwegs, weil wir uns nochmal erinnern wollen, es ist auch eine Investition in dein Leben und in das Leben von anderen Menschen, hier Hashtag der Nächste, bitte, dass du deine Nächsten, deine Arbeitskollegen, deine Mitschülerin, deine Eltern, deine Nachbarn in den Blick nimmst. Und Evangelisation heute ist nicht mehr so sehr der Übernächste. Wir bringen irgendwie Leute in eine große Veranstaltung und warten auf den Evangelisten, sondern das, was wir erleben, dort, wo Bewegung ist, dort, wo schon kleine Pflänzchen von Erweckung sind, das sind die Momente, wo Menschen ihr Herz an die Angel hängen und den Nächsten in den Blick nehmen. Menschenfischen heutzutage geht, indem wir unser Herz an die Angel hängen und den Nächsten in den Blick nehmen. Dazu könnt ihr einiges in unserem Impulsheft nachlesen und das ist jetzt nicht unser Thema heute, aber wenn du wissen willst, was dieses, irgendwie bin ich noch nicht so gut Freund mit dem Präsenter, aber wir werden das noch schaffen, die nächsten 25 Minuten. Vielleicht hilfst du mir mal, das Bild vom Fisch nochmal einzublenden. Weil wenn du wissen willst, was dieses Buckelwalbaby vor der Küste von Sydney, das seine Mutter verloren hat und jetzt eine Bootsjacht sich ausgeguckt hat und anfängt daran zu saugen und Nahrung zu finden. Wenn du wissen willst, was dieses Bild mit dir und der Gemeinde in Haiger zu tun hat, dann nimm dir nochmal das Impulsheft mit, da wirst du Antworten finden. Und es ist einfach schön, wenn wir miteinander in Verbindung bleiben. Das geht digital, indem du den Newsletter abonnierst und einfach weißt, das Reich Gottes und deine Gemeindefamilie, die ist noch ein bisschen größer als die Gemeindehausmauern hier in Haiger. Dann laden wir dich ein, digital mit uns in Verbindung zu treten. Es ist hinten auch nochmal ein Lesezeichen mit den Kontaktdaten. Oder wenn du es noch nicht getan hast, nimm dir nochmal einen Kalender mit. Jetzt wirst du sagen, am 3.7., wer hängt da schon einen Kalender auf? Aber ich sag dir, am 1. Januar tun das ganz viele Leute. Du bist richtig was Besonderes, wenn du heute am 3. Juli nochmal einen Kalender von diesem Jahr aufhängst mit schönen Bildern, guten Bibelworten und Dingen, die dich ins Gebet veranlassen, auch für deine Gemeindefamilie, für dieses Christusforum zu beten, einem Verbund von 150 Gemeinden und auch Gründungsprojekten. Jetzt probieren wir das nochmal. Jawohl, die beste Investition des Lebens. Und als ich von Margarete Hühnerbein, mit der ich den Sonntag so ein bisschen vor ein paar Wochen und Monaten vielleicht sogar schon in den Blick genommen habe, sie mir gesagt hat, was für ein Gleichnis dran ist, dann habe ich mich, wie gesagt, sehr gefreut, weil es mich nochmal an etwas erinnert hat. Also als ich das letzte Mal bei euch war, da hatte ich zwei Söhne und zwei Hunde und zwei Katzen und zwei Berufe und zwei Autos und eine wunderbare Frau. Und daran hat sich gar nicht so viel geändert, aber was sich geändert hat, wir sind umgezogen vor 2 Jahren. Von Franken, wo ich ein paar Jahre im Pastorendienst einer Gemeinde war, jetzt nach Bergneustadt, um einfach noch mal ein bisschen dichter am Werk zu sein. Und auch hier sind doch ein Großteil meiner Termine. Und als dann dieses Gleichnis irgendwie klar war, um das es heute geht, fiel mir noch mal eine Begebenheit ein. Und ich möchte gerne ein bisschen was mit euch teilen. Und unter Geschwistern darf man das ja. Und das hat mich daran erinnert, an dieses Gleichnis. Als wir dieses Haus in Bergneustadt gekauft haben, bin ich mit so einer fast Pfadfinder- und Pioniermentalität durch dieses neue Haus gegangen und habe mir gedacht, vielleicht finde ich ja einen Schatz. Die Vorbesitzer waren nicht ganz unvermögend. Und ich bin dann so durchgegangen und habe mich so beobachtet, wie so klammheimlich der Gedanke aufgekeimt ist, was passiert denn jetzt, wenn ich im Einbauschrank einen Familienschatz der Vorbesitzer finde? Oder in der Garage, in irgendwelchen Ecken und Nischen. Außer Spinnen und Staub habe ich nichts gefunden, aber das eigentliche Spannende an der Geschichte war ja, was hätte ich denn getan, wenn ich den Schatz gefunden hätte? Hätte ich ihn vergraben, wäre es ein sogenanntes Schnäppchen geworden für einen bestimmten Kaufpreis, nicht nur Grund und Boden und Haus zu erwerben, sondern vielleicht einen ganzen Schatz. In die weiteren Gedankengänge, da führe ich euch jetzt nicht ein, aber ich habe schon gemerkt, das macht was mit einem und dieses Gleichnis macht auch etwas mit uns. Und in den Fragestellungen, denen wir heute nachgehen, was ist eigentlich der Acker? Wer ist der Schatz? Wer investiert in wen oder was? Wollen wir uns ein bisschen damit beschäftigen, was ist denn eigentlich die Investition, von der Sabrina gerade auch schon gesprochen hat, und wer investiert hier und gibt es für uns eine persönliche Antwort? Und weil dieses Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle relativ kompakt ist, relativ kurz und wir, glaube ich, in ein paar Minuten schon durch wären mit der reinen Erkenntnis, habe ich uns ein paar Bibelstellen mitgebracht, die dieses Gleichnis, die diese Investition, die Acker und Schatz nochmal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten und uns vielleicht heute auch nochmal seelsorgerlich berühren können, für uns mitgebracht. Und ich freue mich drauf, mit euch die Bibel, mit der Bibel auszulegen und in Gottes gutem Wort die Leuchte unseres Fußes anzuschalten, das Licht auf unserem Weg anzuzünden und zu gucken, was es mit diesem Gleichnis, was wir gerade schon gehört haben, vielleicht oder auch ganz bestimmt auf sich haben kann. Wenn wir von dem Acker sprechen, müssen wir uns ganz kurz damit beschäftigen, was hat eigentlich diese Erde und diese Welt für eine Geschichte? Und mit 3 Versen, ganz am Anfang unserer Bibel aus dem 1. Mosebuch, klickst du einmal weiter, wollen wir uns noch mal kurz anschauen, auf was für eine Geschichte baut denn jetzt dieses Gleichnis auf? Was ist denn dieser Acker? Und wie belastet ist der? Was liegt denn da für eine Hypothek drauf? Und wir lesen, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und diese Erde ist der gleiche Acker, von dem später in Matthäus in diesem Gleichnis gesprochen wird. Und nun hat Gott eine geniale Idee. Er schuf nämlich neben verschiedenen anderen Dingen, und ihr kennt die Schöpfungsgeschichte, an einem Tag auch Mann und Frau. Und als solches schuf er sie, als Mann und als Frau. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Gott schafft etwas und setzt sozusagen eine Regierung ein. Das ist jetzt nicht heute unser Thema, aber gestattet mir diese kleine Bemerkung. Ich finde es immer wieder bezeichnend, auch als Mann und Frau, als Männer und Frauen, gerade die wir glauben, vielleicht auch die wir verheiratet sind, aber auch in unseren gemeindlichen Bezügen, diesen Herrschaftsgedanken nicht aus dem Blick zu verlieren. Dass Mann und Frau geschaffen wurden und dass sie zusammen einen Herrschaftsauftrag bekommen. Und die Tragödie dieser Geschichte kennt ihr auch, dass die Schlange in Person des Teufels eine List hatte und sich diesen Herrschaftsbereich sozusagen gekrallt hat. Es gab eine Versuchung und das hat Auswirkungen auf den Acker unseres heutigen Gleichnisses. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Der Bodenrichtwert ist in diesem Moment drastisch gefallen. Da war eine Altlast. Das ist wie wenn du ein Stück Land kaufst und da liegen riesige Schwermetall-Altlasten, ein riesiges Giftarsenal und du erwirbst einen Boden, der im Grunde nicht mehr nur Nullwert ist, sondern der ein negatives Vorzeichen hat. Bis du diesen Boden wieder umgegraben, bis du diesen Boden wieder ausgetauscht hast, brauchst du ganz viel Mühsal, brauchst du ganz viel Investition, dass wenigstens mal ein Stück Acker rauskommt, der irgendwie neutral ist. Mit diesem Fluch, mit dieser List des Teufels, mit diesem Sündenfall oder wie auch immer du es gerne bezeichnen magst, ist der Bodenrichtwert dieses Ackers drastisch gesunken. Und ein bisschen vorher, vor unserem Gleichnis, lesen wir ein anderes Gleichnis. Und das führt uns schon etwas in die Richtung, klickst du einmal, der Präsenter mag, glaube ich, jetzt gar nicht mehr. Ein anderes Gleichnis, das uns schon mal hilft einzuordnen, um was es eigentlich geht. Im Gleichnis vom Unkraut, Matthäus 13, steht, der Acker aber ist die Welt, der gute Same aber sind die Kinder des Himmelreiches, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist das Ende der Welt. Damit wird relativ klar die Einordnung, der Acker, die Welt, die Erde, die einen Fluch mit sich bekommen hat, mit ganz viel Mühsal, mit ganz viel auch bösen Elementen. Und die Frage, warum lässt Gott das zu? Dieses viele Böse. Der Blick in die Welt auf ein kleines Virus, das den ganzen Erdboden irgendwie verseucht. Der Blick in die Nachrichten zu einem Aggressor, der Böses im Schilde führt und plötzlich von einem Tag auf den anderen der Weltfrieden am seidenen Faden hängt. Oder der bange Blick auf deine nächste Heizkostenabrechnung, weil die Energie knapper wird. All diese Blicke haben etwas damit zu tun, dass auf dieser Erde, auf dieser Welt, mit diesem Gleichnis vom Acker, etwas von Grund auf in eine Altlast geführt wurde, die sich nicht so einfach auflösen lässt, die nicht so einfach verschwindet. Wenn Gott segnet, dann segnet er. Und wir lesen hier, dass auf dieser Erde ein Fluch liegt, der aufgrund dieses Sündenfalls in die Welt gekommen ist und deshalb lösen sich diese Dinge nicht so einfach auf. Und ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, auch aus Matthäus, die uns ein bisschen seelsorgerlich nochmal aufzeigen soll, was eigentlich hier für eine Spannung ist zwischen dem Schatz, und wir haben es gerade gelesen, du bist ein Schatz, du gehörst zu diesem Schatz. Als gläubiger Christ, als Mann, als Frau, die Jesus Christus nachfolgt, bist du Kind Gottes. und in dieser Welt, aber eben nicht von dieser Welt, ein Schatz mittendrin. Und was das für Auswirkungen hat und hatte, das möchte ich euch mal zeigen an einer Geschichte, die uns nochmal dieses Ringen und auch diese Anstrengung, in der Welt zu sein, aber nicht von der Welt zu sein, auf einem Erdboden zu leben, der ja Mühsal hervorbringt. Und auf der anderen Seite zu Erben des Himmelreichs zu gehören und gleichzeitig irgendwie mittendrin zu sein. Diese Geschichte, wenn du noch einmal weiter klickst, bitte, ist eine Geschichte, und bevor wir sie noch mal kurz lesen, wo im Grunde ein Teil der Jünger ein bisschen Himmelreich erfahren haben und ein Teil der Jünger ganz schön harten, kargen Alltagserdboden mit auch finsteren Bindungen. Und diese Geschichte ist die Geschichte, wo im Grunde Jesus zusammen mit Johannes, Jakobus und Petrus auf dem Berg der Verklärung waren. Also ziemlich abgehoben, die haben da geniale Erfahrungen gemacht. Die wollten da gar nicht mehr weg, sie haben gesagt, lasst uns Hütten bauen. Und da unten war der restliche Teil der Jünger und die hatten zu kämpfen mit einer Bindung eines Kindes und sie haben irgendwie daraus erstmal keine Erfolgsgeschichte gemacht. Und hört mal diese Geschichte nochmal, da ist ein Acker, der eine Altlast hat und da ist ein Schatz, die Gläubigen, die Gemeinde Jesu, die Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Und die müssen nun auf diesem harten Erdboden trotzdem den Schatz bewahren, den richtigen Blick bekommen. Und da lesen wir, und als sie zu der Volksmenge kamen, trat ein Mensch zu ihm und fiel vor ihm auf die Knie und sprach, Herr, erbarme dich meines Sohnes, denn er ist mondsüchtig und leidet arg. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich brachte ihn zu deinen Jüngern, doch sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber antwortete und sprach, und es ist ziemlich brüskierend, das ist schon fast ein bisschen schroff, was er da seinen Jüngern zuspricht, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein, bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn mir her, und Jesus bedrohte ihn, und der Dämon fuhr von ihm aus, und von jener Stunde war der Junge geheilt. Da traten die Jünger für sich allein zu Jesus und sprachen, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Er aber spricht zu ihnen wegen eures Kleinglaubens, denn diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Spürt ihr dieses Ringen von Himmelreich, wo die einen Teil drei Jünger mit Jesus waren und die Alltagsherausforderung? Kennen wir das auch? Plötzlich dem Himmel nahe und wiederum plötzlich in den Alltagsherausforderungen, in den Krisen, in deinen Nöten, wo du herausgefordert bist. Und wir sitzen auf einem Erdboden, der verflucht ist, der eine Last trägt. Und gleichzeitig sind wir ein Schatz. Und wir kommen zum Ende der Predigt dann in Überleitung vom Abendmahl auch zu demjenigen, der investiert, zu diesem Kaufmann, der den ganzen Acker kauft. Und hier haben wir eine Geschichte, die uns, glaube ich, nochmal hilft. Und das ist mein Gebet und das, glaube ich, ist heute auch mein Auftrag, heute Morgen uns nochmal zu ermutigen, uns als Schatz in diesem altbelastenden Erdboden nicht nur uns zu fühlen, sondern zu sein und den Unterschied zu machen. Wenn wir auf ein Virus blicken, wenn wir auf einen Präsidenten blicken, der Krieg anzettelt, wenn wir auf finanzielle Nöte, auf Gebundenheiten jeglicher Art blicken. Was passiert hier? Was passiert hier? Und ich möchte euch erklären, was dieses Wort hier bedeutet, verkehrtes Geschlecht, ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Das griechische Wort dahinter ist Diastrepho und aus Diastrepho wurde ein Krankheitsbild in der Medizin abgeleitet Und das seht ihr hier. Das Schielen, der Strabismus, ist genau das, was hier steht, was Christus seinen Jüngern sagt: Ihr schielendes Geschlecht. Ihr seid der Schatz Gottes. Ihr könntet einen Unterschied machen. Und mit einem Auge schaut ihr auf Gott und mit dem anderen Auge schaut ihr haarscharf, aber erkennbar an Gott vorbei. Das sind die Momente, ihr lieben Geschwister, wo ein Auge völlig in der Achse steht, völlig zentriert auf Gott gerichtet, und das andere Auge kippt aus der Achse und nimmt die Dinge nicht mehr fokussiert in den Blick. Vielleicht ist es die Menschenfurcht gewesen. Vielleicht wussten sie, ja, sie sind ein Schatz, sie sind Nachfolger des Herrn Jesus Christus, der ihnen bestimmte Dinge vorgelebt und ihnen Glauben und Mut gemacht hat. Und vielleicht haben sie gedacht, was ist jetzt, was passiert jetzt, wenn wir beten und Dinge tun und es passiert nichts. Vielleicht ist es auch der Blick in die Welt, dass uns manchmal dann doch wichtiger ist, was die Menschen über uns denken. Und darf ich dir heute noch mal zusprechen, du bist ein so wertvoller Schatz. Gott genießt es, Gott liebt es, dich mit deinen beiden Augen anzuschauen. Wir lesen hier auch an einer anderen Stelle in einem Psalm, da heißt es: Ich will dich unterweisen und dir den rechten Weg zeigen. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Weißt du, was die beste Voraussetzung ist, dass Gott dich mit seinen Augen leiten kann? Weißt du, was die beste Investition ist, die du überhaupt tun kannst? Neben Zeit und Geld, und bei Investitionen kommen wir ja gleich auf die Ressourcenfrage, ich möchte euch heute nochmal aus dem Gedanken des Schatzes heraus: Die beste Investition deines Lebens, des Lebens ist, Gott mit beiden Augen anzuschauen. Das ist das, was Jesus hier rügt. Das ist das, was Jesus hier nochmal in den Blick nimmt und sagt: Da ist, ihr seid in einer Welt, die ist so gebunden, die ist so gebeutelt. Ihr steht vor einem Kind, das ist so gebunden, dass es einen Dämon, eine Mondsucht, eine Epilepsie hat, irgendwie eine Bindung, wo dieses Kind von Feuer ins Wasser geschleudert wird und unfrei ist. Dieses Kind hier ist ein Ausdruck für die Gebundenheit auch dieser Welt. Und jetzt wird es sehr stark darauf ankommen: Schielen wir? Haben wir Angst, dass es irgendwie nicht klappen könnte? Haben wir Angst vor dem, was die Menschen sagen? Oder sind wir fokussiert auf unseren Herrn? Wenn du vor einer schielenden Person stehst, und ich konnte euch heute nicht persönlich allen in die Augen schauen, wenn du unter dem Phänomen des Schielens leidest, dann fühle dich nicht besonders herausgerufen und schon gar nicht angeprangert, denn dieses geistliche Schielen, dieses Schatzbewahren in einer gefallenen Welt, das geht uns ja alle an. Wenn du vor dieser schielenden Person stehst, wirst du unbewusst und augenmerklich die Frage stellen: Schaut mich die Person jetzt an oder schaut sie an mir vorbei? Und ich glaube, Gott stellt sich diese Frage manchmal auch: Schaut Alexander mich jetzt an oder schaut er an mir vorbei? Hat er in dem Moment den Fokus darauf, auch ein Schatz zu sein und Schätze heben zu können in einer Welt, die Hoffnung und Vertrauen so dringend braucht? Gott liebt diesen fokussierten Blick auf ihn so sehr. Die Therapie bei schielenden Personen ist, man klebt im Grunde ein Auge zu, und zwar das gerade stehende. Um das im Grunde in diese Welt gedrehte Auge zu trainieren, wieder den Fokus zu bekommen. Also das nicht mehr in der Achse stehende Auge wird damit trainiert, wieder gerade zu schauen. Ihr Lieben, vielleicht kennt ihr diese Situation, dass du den Eindruck hast, boah, ich bräuchte jetzt Weisheit. Ich bräuchte jetzt bei einer Entscheidung den Blick, was ist der Wille Gottes? Und dass sich manchmal so ein Gefühl einschleicht, ja, wo ist jetzt Gott? Jetzt erkenne ich ihn gerade nicht. Dort, wo der Acker und die Ausmaße dieses Fluches um uns hohe Wellen schlagen, gerade dort bräuchte ich doch jetzt irgendwie den klaren Blick. Darf ich dir nochmal was zusprechen? Gott wird sich niemals von dir verabschieden. Gott wird niemals seinen Schatz irgendwie unbekümmert liegen lassen und unbeachtet. Gott wird sich niemals von dir abwenden. Eins kann aber sein, dass wie bei der medizinischen Korrektur Gott es ähnlich tut und dir manchmal ganz kurzfristig für einen Moment oder der Moment vielleicht auch ein bisschen länger mal das gerade stehende Auge zuklebt und dein in die Welt gedrehtes Auge wieder voll auf ihn zu richten, zu fokussieren. Das ist der Grund. Ich hatte einige Augenoperationen, das heißt, von den Teilen habe ich viel, je nachdem, wo ich predige, Borussia Dortmund oder auch Bayern München. Ich weiß nicht, was hier in Haiger irgendwie opportun wäre. Völlig egal. Die medizinische Korrektur, die geistliche Korrektur ist genau das, um dem Schatz die Gelegenheit zu geben, Schatz zu bleiben. Lasst uns auf die Zielgerade kommen und vielleicht noch mal einen Bibelvers anschauen, wenn du einmal weiterklickst, der uns genau das auch noch mal deutlich macht. Da heißt es in 1. Johannes 2, liebt nicht die Welt noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches, und jetzt haben wir es wieder, die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Hier geht es um das Epizentrum unseres Verlangens. Wonach richten wir uns aus? Und ich möchte euch, wie gesagt, Mut machen, dass ihr euch als Schatz nicht nur manchmal fühlt, sondern dass ihr es erkennt, dass die Welt euch braucht, dass dich der Himmel schickt, um in all diese Hoffnungslosigkeit etwas zu tun, damit die weltlichen Bindungen aufgesprengt werden. Und hier ist ja eine Versuchung des Teufels nochmal im Dreiklang deutlich. Das ist nicht nur eine Versuchung deines Lebens. Das ist nicht nur eine Versuchung der Postmoderne. Das ging von Anfang an los und selbst unser Herr Jesus Christus wurde in diesem Dreiklang versucht. Nach 40 Tagen Wüste sagt der Teufel, mach doch aus diesen Steinen Brot. Und wer könnte es verübeln, dass man da nicht ordentlich Hunger hat und Brot gerne hat? Und Christus bleibt völlig fokussiert und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Er lässt mal diesen Ackerboden und die menschlichen Bedürfnisse außer Acht und sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus einem jeden Wort, das aus Gottes Mund kommt. Die Versuchung der Augen. Und das ist ja nochmal interessant. Der Teufel führt ihn auf eine Anhöhe und zeigt ihm alle Reiche dieser Welt. Warum kann er das überhaupt tun? Weil genau diese Bindung über den Fluch immer noch auf dieser Erde ist. Und er versucht es auch hier und zeigt Jesus alle Reiche dieser Erde und sagt, ja, wenn du niederfällst und mich anbetest, sozusagen, wenn dein Blick voll auf diesen verfluchten Erdboden geht und auf die Macht des Bösen, dann wird dir alles gehören. Ein lächerliches Angebot, weil Christus bleibt fokussiert. Und sagt, du sollst nur einen, nämlich den Herrn, deinen Gott, anbeten. Und die dritte Versuchung, der Hochmut, spring runter, sagt der Teufel zu Christus. Und auch hier wieder der Fokus. Und voll in der Liebe des Vaters und voll mit dem Blick auf sein gutes Wort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und dieser gleiche Autor schreibt im Evangelium, und das führt uns zum Hinweis des Kaufmanns. Was ist nun der Kaufmann, der diesen Acker kauft, mit all dem schlechten Bodenrichtwert, aber dem großen Schatz. Da steht in Johannes 3, Vers 16 der bekannte Vers: Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Von Anfang an, er hat sie ja geschaffen. Sie ist mit einem Fluch belastet und er möchte sie wieder haben und er wird sie wieder kriegen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern, dann werden wir genau das nochmal tun dürfen. Mach nochmal einmal weiter, weil in diesem Bibeltext lesen wir da unten, diese Art fährt nur aus durch Gebet und Fasten. Und das Fasten ist ja kein Hungerstreik. Das Fasten ist ja genau das, dass ich für einen Moment dieser Welt und ihren Begierden Lebewohl sage. Karneval, Karnevale, Fleisch, Lebewohl. Und mich mal wieder voll fokussiere auf Gott und das, was er tut. Der Blick in die Welt schwächt uns. Das bedeutet aber nicht, dass wir diese Welt nicht lieben dürfen. Wir dürfen uns freuen an dieser Schöpfung. Wir dürfen sie bewahren. Wir dürfen da drin aufgehen. Aber wir dürfen ein Schatz sein, der genau das tut, was Christus tut. Wir überspringen nochmal eine Folie, dass wir zum Ende kommen, und das leitet uns zum Abendmahl. Der Herr Jesus Christus hat den Acker, der die ganze Welt repräsentiert, im Auftrag Gottes für seine Kinder, die seine Erben sind, gekauft. Und er hat das kaufmännisch völlig legal gemacht. Er hat eine Investition getroffen und getätigt, die erstmal fragwürdig ist. Wer kauft einen verfluchten Acker? Aber er hat es getan, weil er weiß, da drin ist ein Schatz. Weil er weiß, er stellt die ursprünglichen Eigentumsverhältnisse wieder her. Es war vollkommen gerecht, es war kaufmännisch völlig seriös. Er hat sein ganzes Leben dafür gegeben. Und er fragt dich heute, magst du mich mit deinen beiden Augen anschauen? Willst du das heute nochmal als Investition einbringen? Und er liebt es so sehr, dich, seine geliebte Tochter, anzuschauen mit beiden Augen. Er liebt es so sehr, dich als seinen geliebten Sohn mit beiden Augen anzuschauen. Und in 1. Johannes 3, Vers 1, und damit schließen wir den Bogen auch von verschiedenen Bibelstellen, die uns das Gleichnis vom Acker noch mal ein bisschen erschließen wollten. Da steht: Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Darum erkennt uns die Welt nicht, denn sie hat ihn nicht erkannt. Dieses Bild hier ist auch ein verborgener Schatz. Da sind manche Dinge noch verborgen. Vielleicht hast du es schon mal gehört, vielleicht weißt du es. Dieses Bild zeigt eine Träne unter dem Mikroskop. Und der Biologieprofessor berichtet, jede Träne unter dem Mikroskop betrachtet, birgt in sich ein Kreuz. So genial, so liebevoll, so zugewandt und gleichzeitig so geschützt offenbart sich Gott in jeder einzelnen deiner Tränen. Ob es Freudentränen sind, mit denen du deinen mühseligen Lebensacker begießt, oder ob es die Trauertränen sind, mit denen du die ein oder andere Krise, Schwierigkeit bewässerst und diese Erde befruchtest, möchte Gott dir heute sagen, wie sehr er dich liebt, wie sehr er dich als Schatz empfindet, auch euch als Gemeinde, und wie sehr er sich investiert, dass er als Kaufmann, als der erlöst, in jeder einzelnen Träne, auf jeden durchkreuzten Plan sein Kreuz aufrichtet. Und das wollen wir tun im Abendmahl, nochmal mit ihm diese Beziehung pflegen, ihm sagen, wo unser Blick vielleicht nicht fokussiert war, wo wir weggedreht haben, wo wir geschielt haben, wo wir vielleicht uns mehr mit dem Erdboden beschäftigt haben und den Einflüssen, als ja, wo wir vielleicht mehr auf große Probleme geschaut haben als auf einen großen Gott. Das dürfen wir gleich im Abendmahl nochmal wieder herstellen und der Herr Jesus Christus hat alles vollbracht. Und mit dem Lied stellen wir uns die Frage, wohin sonst sollten wir gehen? Wohin sonst? Gibt dieser Erdboden irgendwas her, irgendeine vermeintliche Lösung, irgendein Anlass zu glauben, dass wir dort mehr empfangen könnten als bei dem, der alles für uns gegeben hat? Wohin sonst sollten wir gehen?